ALS ist eine Nervenkrankheit. Das hat zur Folge, dass nach und nach alle Muskeln versagen. Und die ALS verläuft tödlich. Immer.
Die ist nicht heilbar, ne?
Keine Heilung. Also wir hatten die ersten, sagen wir mal, 6 Wochen jeden Abend Besuch. Ne, um bloß nicht alleine zu sein. Also entweder du fragst oder es gibt kein Bier. Und dann habe ich dann einfach gefragt.
Ja, bevor es kein Bier gibt.
Kannst du mir den, ja, das ist jetzt ein... Also den Rat, wenn du sagst, gibt Leuten einen Rat, heißt es, schieb nichts auf. Ne, sondern wenn du was machen willst, mach es. Ne, kümmere dich nicht darum, was morgen passiert oder ob du übermorgen noch bessere Möglichkeiten hast, sondern wenn du was machen willst, mach es einfach. Und es ergibt keinen Sinn, Sachen aufzuschieben.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es geht weiter mit der ersten Folge des Jahres 2026 bei Schwer zu sagen. Herzlich willkommen, mein Name ist Käthe. Schön, dass ihr mir und meinem Gast heute zuhört. Wir sprechen über eine unheilbare Krankheit, über das Leben damit und auch über den Tod. Wenn euch das nicht gut tut oder ihr solche Themen nicht so gut hören könnt, überspringt diese Folge vielleicht am besten. Wie immer lachen wir auch an manchen Stellen, vor allem, weil mein heutiger Gesprächspartner Frank einen wirklich trockenen Humor hat, was ich sehr sympathisch finde. Frank ist 56 Jahre alt und bekam vor 3 Jahren völlig unerwartet die Diagnose ALS. Eine unheilbare Erkrankung, die Nervenzellen zerstört und meist innerhalb weniger Jahre tödlich verläuft. Ihr kennt ALS vielleicht von der Ice Bucket Challenge, die vor 10 Jahren auf die Krankheit aufmerksam gemacht hat. Und von Stephen Hawking, ein britischer Physiker und Astrophysiker, der auch an ALS erkrankt war. Er ist im Jahr 2018 verstorben. Ich habe beschlossen, Frank auf seinem Weg zu begleiten. Er wird in nächster Zeit immer wieder mal in meinem Podcast auftauchen und erzählen, wie es ihm geht und wie er mit vielen verschiedenen Themen, die die Krankheit ALS mit sich bringt, zurechtkommt. Das wird für mich und für euch nicht ganz einfach, denn seine Krankheit wird, das kann man jetzt schon mit Sicherheit sagen, in jeder Podcast-Folge weiter fortgeschritten sein. Es ist mir wichtig, euch jetzt meine Gründe zu erklären, warum ich Frank in zukünftigen Folgen begleiten möchte und nicht gleich in der Folge oder am Ende. Weil ich glaube, dass ihr diese erste Folge mit meinen Vorab-Infos anders hören werdet und Franks Leben besser versteht. Darum habt bitte Verständnis, dass das folgende Intro ein paar wenige Mini-Minütchen länger ist als üblich. Es ist für mich nicht ganz einfach, Frank zu begleiten, weil ALS eine erbarmungslose und auch für Unbetroffene wie mich schwer zu ertragende Krankheit ist. Aber ich mache dabei viel weniger durch als Frank. Ich empfinde es nicht als angemessen zu sagen, das tue ich mir nicht an, wenn Frank sich das alles antun muss und keine Wahl hat. Außerdem möchte ich Berührungsängste reduzieren, meine eigenen und die von uns allen Unbetroffenen. ALS ist ein schwer zu sagen Thema, von dem wir uns gerne fernhalten, weil es uns Angst und unschöne Gefühle macht. Damit isolieren wir aber Menschen mit schweren Krankheiten und wir stigmatisieren sie, wenn wir sie meiden. Stigma verletzt die Menschenwürde. Auch darum finde ich es so wichtig, dass Frank uns an seinem Weg so nah wie möglich teilhaben lässt. Ein weiterer Grund, warum ich das mache, ist die wenige Aufmerksamkeit für diese Krankheit. Das mag daran liegen, dass aktuell nur, in Anführungsstrichen, 6.000 bis 9.000 Menschen in Deutschland mit ALS leben. Es kommen jedes Jahr etwa 2.500 neue Fälle hinzu. Im Gegensatz zu Krebs beispielsweise, an dem jährlich etwa 500.000 Menschen in Deutschland neu erkranken. Darum gibt es für ALS nur wenig Gelder für die Forschung. Das hat die Ice Bucket Challenge damals verbessert. ALS ist durch die Aktion bekannter geworden. Ich werde mit meinem Podcast nicht im Entferntesten an die Reichweite der Ice Bucket Challenge heranreichen, aber every little helps. Und zu guter Letzt noch ein Beweggrund, der vielen meiner Hörerinnen und Hörern bekannt ist. Persönliche Berichte wie die von Frank haben eine stärkende Wirkung. Auf Nicht-Betroffene und Betroffene. Sie geben Kraft, sie können trösten und Mut machen. Sie schaffen ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Wir verstehen einander besser und bauen Vorurteile ab. Persönliche Geschichten normalisieren Gefühle und nehmen Scham. Und ich lerne so viel dadurch. Ich empfinde die Erzählungen meiner Gäste für mich persönlich immer als Bereicherung. So, danke für eure Geduld. Danke, dass ihr diesem kurzen, längeren Intro zugehört habt. Jetzt aber... auf zu Frank. Frank lebt in Aachen, ist verheiratet, hat 2 erwachsene Kinder und ist nach wie vor berufstätig. Bis zu seiner Diagnose im Jahr 2022 war er gesund, sportlich, unternehmenslustig und hat ein ganz normales Leben geführt. Das hat sich alles seit der Diagnose verändert. Die Krankheit schränkt ihn immer mehr ein. Er wird uns gleich erzählen, wie und in welchen Alltagssituationen. Ich habe Frank in Aachen mit meinem Camper besucht und das Gespräch auch im Camper mit ihm aufgenommen. Auf geht's.
Jetzt kommt deine sanfte Stimme, die du auch im Podcast
hast. Ja, genau.
Das ist alles Technik, ich habe es gewusst.
Es gibt aber Leute, die tatsächlich sagen, meine Stimme klingt im Podcast noch weicher und tiefer
ja,
als in echt.
So. Ja,
ne?
Das ist so. Mhm. Ich sage ja alles Technik.
Alles Fake.
Alles Fake, ja genau.
Jetzt schiebe ich mich hier mal eben.
Schon eng. Und auf das Bett, da muss man klettern, ne?
Genau, da muss ich hochklettern.
Aha. Und das ist deine Waschkabine da?
Ja, da kannst du gleich reingucken. Das ist mein Badezimmer.
Ah ja.
Mein Wellnessbereich sozusagen. Ja.
Der Unterschied zur Flugzeugtoilette ist, dass keine Schräge da ist.
Ja, das stimmt. Lieber Frank, ganz herzlich willkommen bei Schwer zu sagen. Schön, dass du heute mit mir redest.
Ja, gerne.
Eigentlich nehme ich ja in meinem kleinen Podcast-Studio bei mir in Münster auf. Heute bin ich zu dir gefahren nach Aachen und zwar mit meinem Camper und jetzt sitzen wir auch hier. Jetzt fragen sich wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum wir nicht in deinem Wohnzimmer aufnehmen, wenn wir schon in deiner Einfahrt stehen. Das liegt daran, dass die Akustik im Camper so gut ist für den Podcast. Allerdings war ich mir nicht ganz sicher, da hatten wir auch drüber gesprochen, ob du die Trittstufe in den Camper hochkommst, aber das hast du ganz gut gemeistert.
Ja, ich bin jetzt halt hochgekommen, ne?
Hochgekraxelt.
Manchmal klappt mehr, als man denkt.
Da habe ich gleich noch ganz viele Fragen zu. Kannst du vielleicht grundsätzlich einmal sagen, du bist wie alt, Frank?
Ich bin 56.
Vor wie vielen Jahren hast du die Diagnose ALS bekommen?
Vor 3. Das ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her.
Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, was ALS heißt und was das für eine Erkrankung ist?
Klar, ALS ist amyotrophe Lateralsklerose. Das ist eine Nervenkrankheit, keine Muskelkrankheit. Und zwar hast du im Gehirn motorische Nerven und bei der ALS sterben diese Nerven einfach ab.
Mhm.
So, das führt dazu, dass die Muskeln nicht mehr mit Nervenimpulsen versorgt werden und nach absterben.
Das hat was genau zur Folge für dich körperlich?
Das hat zur Folge, dass nach und nach alle Muskeln versagen, die motorischen Muskeln. Dazu gehören Hände, da hat es bei mir angefangen.
Mhm.
Dazu gehören Arme, dazu gehören Beine, Rumpfmuskulatur, Nackenmuskulatur. Und irgendwann, das wird dann den Tod bedeuten, wird die Atmung aussetzen. Und die wird auch darüber gesteuert. Du wirst irgendwann auch nicht mehr schlucken können. Irgendwann werde ich keine Stimme mehr haben. Und ich sage immer dann irgendwo im Bett liegen.
Oh, Frank, du steigst voll
und,
ein. Oh,
das ja, ist was willst du machen? Das ist halt leider so. Und das ist die ALS.
Mm.
Ne? Und da gibt es auch nichts irgendwie schön zu reden. Und die ALS verläuft tödlich. Immer.
Es die ist nicht
keine,
heilbar, ne?
Keine Heilung, kein wirkliches Medikament, nichts, was du irgendwie gegen den Muskelabbau tun kannst, gar nichts.
Und was sind die Ursachen?
Völlig ungeklärt.
Das ist noch nicht
also
ganz erforscht, ne?
Das ist überhaupt nicht erforscht. Du hast mittlerweile, dass man sagt, 10% sind genetisch. Deshalb habe ich auch so einen Gentest mal gemacht, wo es Gott sei Dank bei mir nicht genetisch ist. Gott sei Dank deshalb, weil dann wären auch die Kinder, müssten sich Sorgen machen irgendwo. Aber es ist bei mir nicht genetisch, zumindest von dem, was man weiß. Der andere Wermutstropfen ist Genetik, wirst du wahrscheinlich in Zukunft eher behandeln können.
Das heißt,
es gibt für eine Variante, die so 0,5%, 1% ausmacht, mittlerweile eine Behandlungsmöglichkeit.
Du hast 2 erwachsene Kinder und bist verheiratet.
Genau.
Mhm. Und Frank, wir haben uns vor ungefähr 3 Monaten auf einer Hochzeit kennengelernt. Da hatten wir uns über deine Erkrankung unterhalten und so kam dann auch die Idee zu diesem Gespräch zustande. Ich bin ganz beeindruckt, dass du das machst und dass du da so offen heute drüber redest. Danke nochmal.
Ja.
Zwischen jetzt und vor 3 Monaten, wie ist dein Verlauf und wie geht es dir? Hat sich da was verändert in der Zeit?
Ich habe einen langsamen Verlauf. Das heißt, 90% der Leute, die die Diagnose haben, sterben innerhalb von 2 bis 5 Jahren.
Mhm.
Ne, das ist aber dann nicht so, dass die sagen, ich falle um, sondern das geht ziemlich flott, dass du gar nichts mehr kannst. So, und 10%, die hangeln sich da so ein bisschen länger durch und ich gehöre halt irgendwie zu diesen 10%.
Da wusstest du das vom Moment der Diagnose?
Nein. Also du bekommst die Diagnose.
Und weißt nicht, wie viel Lebenszeit du noch hast.
Du weißt nicht, wie viel Lebenszeit du hast. Und ja, wir haben die Diagnose bekommen. Ich glaube, es war ein 4. Dezember 22. Und am 5. Dezember waren wir schon bei einer Psychologin in der Palliativmedizin.
Ehrlich?
Ja, das ging dann ziemlich flott.
Da hat sich dein Leben und euer Leben
ja,
auch für deine Frau, deine
ging,
Familie
von
heute auf
einen Schlag auf den anderen. Also da gab es keine Vorbereitungszeit oder so, sondern du warst von der Diagnose. Ich meine, wir waren froh, dass wir diesen Termin bei dieser Dame hatten, weil die uns dann auch so ein bisschen geholfen hat, weil du fällst ja in ein tiefes Loch rein, ja, oder wir sind in ein tiefes Loch reingefallen.
Ist ein Schock,
sodass,
ne,
wir über jede Hilfe, jedes Gespräch dankbar waren. Wir haben von Anfang an bis auf die Arbeit ganz offen darüber geredet mit allen, was wir auch brauchten, was auch gut getan hat.
Mhm.
Ne, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du hier so ein lapidares, na, wie geht's, alles klar, läuft bei dir, bekommst. Und das Verstellen kostet ja viel mehr Kraft als das Ehrliche raus.
Das heißt, ihr habt euer Umfeld auch von Anfang
an
informiert?
Komplett von Anfang an, also direkt am nächsten, übernächsten Tag haben wir eine WhatsApp an die Nachbarn geschrieben, weil wir gesagt haben, Leute, wir brauchen eure Hilfe.
Mhm.
Ne, an die Freunde geschrieben, Leute, wir brauchen Hilfe.
Mhm.
Ne, und es waren auch alle da. Also wir hatten die ersten, sagen wir mal, 6 Wochen jeden Abend Besuch, ne, um bloß nicht alleine zu sein. Aber ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, ja, Träumchen, ironisch gemeint. Also das habe ich ja vorher nie in Betracht gezogen. Du wirst ja eigentlich völlig, völlig aus dem Leben gerissen. Dein Leben verändert sich von einem Moment auf den anderen, ohne dass du weißt, was passiert.
Mhm.
Ne, und es war bei mir so, ich hatte ja die Symptome schon vorher. Im März 22 habe ich gemerkt, das war der Anfang, dass ich ein Schloss nicht mehr aufgedreht bekommen habe im Büro.
Mhm.
Und habe ich gedacht, ja gut, kriegst halt ein Schloss nicht aufgedreht. Musste mal ein bisschen was tun an deinen Muskeln, ne? Und da habe ich mir aber jetzt nichts weiter gedacht. Die Hände haben öfter mal gekrampft, habe ich mir aber auch nichts weiter dran gedacht und Magnesium eingeschmissen. Und irgendwann, das ist auch eine Begleiterscheinung dieser Krankheit, bekommst du Faszikulationen. Das heißt, deine Muskeln fangen an zu zucken. Das kennst du ja vielleicht mal, wenn deine Waden zucken oder mal das Auge zuckt oder das Lid zuckt.
Mhm.
Das habe ich am ganzen Körper gehabt. Das heißt, die Muskeln haben gezuckt. Da habe ich gedacht, scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein.
Und dann bist du zum Arzt.
Und bin erstmal zum Hausarzt gegangen. Der Hausarzt natürlich erstmal, ja, wird schon nichts Schlimmes sein. Und wir machen mal dies und machen mal das und machen mal ein Blutbild. Und irgendwann bin ich dann zum Neurologen gegangen. Und auch der Neurologe hat so ein paar Tests gemacht und meinte, ja, nö, eigentlich gar nicht so schlimm. Die Faszikulationen scheinen nur Faszikulationen zu sein, gutartige. Und dann hat er aber in der Untersuchung ein Wort erwähnt mit irgendwas mit Nervenerkrankung. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Wort war. Und das habe ich gegoogelt und dann kommst du halt sofort auf die ALS.
Und dann hast du das einem Arzt quasi
und dann habe ich quasi das für mich, dann habe ich gesagt, nochmal zu dem Neurologen und sagen, habe ich ALS, kannst du nochmal diesen Test machen? Hat er wieder gemacht, hat er gesagt, nö, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Aber zur Sicherheit schicke ich dich nochmal ins Klinikum. Wo ich dann gesagt habe, ja, wie jetzt? Und dann meinte er, ja, vielleicht sehen ja 4 Augen mehr als 2. Und dann habe ich wirklich mit Nachdruck versucht, einen Termin in der ALS-Ambulanz zu kriegen.
Weil du hattest so ein Bauchgefühl?
Ich war mir ziemlich sicher tatsächlich.
Mhm.
Ne, weil ich hatte halt die Symptome und habe ich gedacht, ne, scheint ja schon zu passen.
Und als es dann feststand, Frank, dann seid ihr nach Hause gegangen, man wird nach Hause entlassen. Ihr hattet ja,
ja klar,
offensichtlich mindestens die Möglichkeit psychologischer Betreuung,
ja,
aber wie seid ihr damit umgegangen und habt ihr es den Kindern gleich gesagt? Und
ja,
die
klar,
sind
ja
beide,
ja,
außer,
ja,
Haus,
ja, die,
ne,
sind beide außer Haus. Und die haben wir natürlich dann an dem Nachmittag angerufen, dass die vorbeikommen, denen das auch gesagt.
Hm.
Unsere Tochter hat gesagt, ja, eigentlich wusste ich das schon. Also die studiert Medizin.
Mhm.
Die hat sich also vorher damit auch schon irgendwie auseinandergesetzt. Das heißt, für die war das jetzt nicht komplett überraschend. Aber du fällst tatsächlich in ein mega tiefes Loch.
Natürlich.
Also du weißt überhaupt nicht, was los ist. Du weißt ja noch nicht mal, was passiert.
Und du weißt ja auch nicht, ob du 2 Jahre hast, ob du 5 Jahre hast. Dann gibt es ja auch, es gibt ja den bekannten Physiker Stephen Hawking,
genau,
der ist an ALS erkrankt, ne?
Ja.
Der hatte aber einen sehr langsamen Verlauf und eine außergewöhnliche Variante, glaube ich. Und der hat, glaube ich, fast 50 Jahre damit gelebt.
Ja, aber Stephen Hawking ist auch seit dem 25. Lebensjahr oder so künstlich ernährt worden.
Ja.
Ne? Also es hört sich so an, als ob der lang überlebt hat. Aber dem ging es ja dabei auch nicht gut.
Nein, natürlich nicht.
Also der hatte auch die gleichen, also schon Probleme. Bei ihm ist dann irgendwann nicht weitergegangen.
Ich möchte mal ganz kurz vielleicht erkennen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Erkrankung anhand der Ice Bucket Challenge. Die gab es ja, ich glaube, 2014.
Mhm.
Da haben Leute im Internet sich Eiswürfel aus einem Eimer über den Kopf geschüttet, weil, glaube ich, dieser Moment, wenn die Kälte auf den Körper trifft und man so ein bisschen erstarrt. Ich glaube, das sollte simulieren, wie man sich in einem bestimmten Stadium dieser Erkrankung fühlt. Und dann konnte man Leute nominieren, die auch ein Eisbucket sich über den Kopf schütten mussten. Und darauf sollte auf die Krankheit aufmerksam gemacht werden, weil die Forschung auch noch nicht so weit ist und Forschungsgelder fehlen.
Ja, es ist einfach kein Geld da. Das heißt, es ist ja was, was sich nicht wirklich kommerzialisieren lässt. Ich weiß nicht, wie viel wenig Leute das haben. Ich glaube, ich hatte mal ausgerechnet, dass pro Jahr hier im Kreis Aachen 2 Leute erkranken. Mehr sind es gar nicht. Also sind ganz schön wenige.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Krankheit ja recherchiert und habe mich erkundigt, bevor wir vor diesem Gespräch, und finde, es ist eine der grausamsten Erkrankungen. Und wir haben gesagt, wir reden ehrlich.
Ja.
Eine der grausamsten Erkrankungen, von denen ich jemals gehört habe, es weil ist, da, du bleibst ja bei vollem Bewusstsein, während dein Körper aufgibt eigentlich.
Das ist eigentlich das Schlimme daran.
Mm.
Du hörst halt am Anfang, also irgendwann hieß es dann, also der Verlauf ist linear, das heißt, du bekommst nicht wie bei MS Schübe. Ne, das heißt, wenn es einmal langsam ist, dann bleibt es auch langsam.
Ach so.
Also das wird jetzt nicht passieren.
Ach so, du weißt jetzt schon, dein Verlauf wird langsam bleiben.
Der Verlauf ist langsam.
Stimmt dich das irgendwie ein bisschen zuversichtlich?
Nee.
Kann man das fast sagen? Nein.
Nee, weil du verlierst halt trotzdem irgendwann an deine Selbstständigkeit.
Mhm.
Ne, und was hat sich seit Sommer getan? Ich komme schlechter die Treppe hoch.
Mhm.
Ich kann immer schlechter laufen im Moment. Jetzt bei den Armen ist es so, wahrscheinlich relativ wenig, was sich getan hat, was du messen kannst. Hängt dann aber auch sehr davon ab, wie ermüdet ich bin, was ich vorher gemacht habe, und hängt aber auch von der Temperatur ab.
Ah ja.
Im Sommer ist es warm, dann funktionieren Muskeln besser. Du hast im Sommer weniger an. Das heißt, im Sommer bin ich rumgerannt, kurze Hose, T-Shirt, Schlappen. Jetzt musst du dich anziehen und dann fällt es dir halt viel mehr auf, was du alles nicht mehr kannst, wie schwierig das geworden ist.
Ach so, mit den ganzen Klamotten drüber und
klar.
So. Du kannst auch nicht, du rüstest ja nicht in deine Schlappen morgens, sondern du musst auch Strümpfe anziehen.
Ja,
und
du
so
musst
Sachen.
Socken anziehen, du musst eine lange Hose anziehen, du kommst nicht mehr mit einem T-Shirt hin. Und das ist jetzt bei der kalten Jahreszeit schwierig geworden.
Kommst du noch alleine zurecht oder hilft dir deine Frau? Oder wie sieht dein Alltag?
Ich komme größtenteils noch alleine zurecht. Ne, also ich wasche mich noch alleine, ich kann mich noch alleine anziehen. Ich kann mir auch noch was kochen. Also ich kann mir auch noch frisches Essen zubereiten. Es wird aber zunehmend schwieriger und du musst Kompromisse eingehen. Dass du sagst, lieber einen weiten Pulli als ein Hemd. Lieber Nudeln als Pizza, wenn du irgendwo essen gehst, weil Pizzaschneiden schwierig ist. Ne, bestellst ein kleines Bier statt ein großes Bier, weil du das große Bier nicht mehr gehoben kriegst. Das geht dann wirklich da rein. Ne, und wenn ich dann überlege, was konntest du letztes Jahr, was konnte ich vorletztes Jahr, was konnte ich vor 3 Jahren, ist da halt ein Unterschied wie Tag und Nacht dazwischen.
Das glaube ich.
Ne, also es ist nicht mehr vergleichbar.
Benötigst du technische Hilfsmittel oder würdest du sie in Anspruch nehmen, wenn du müsstest? Habt ihr solche Sachen in place
also im Moment
zu Hause?
Haben wir tatsächlich nur Kleinigkeiten. Ne, wie ein Ding, was uns die Flaschen aufdreht. Ich habe eine Zugknöpfhilfe.
Was ist eine Zugknöpfhilfe?
Kann ich dir später mal zeigen. Das ist so eine Klammer, womit du quasi durchs Knopfloch gehst, den Knopf packst und das dann durchziehst.
Ach so, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt.
Ja, es gibt tatsächlich Unmengen von kleinen Gadgets, kleine Hilfsmittel, die dir irgendwo noch helfen. Ne, ich habe jetzt hier auch an der Jacke, siehst du ja hier an dem Zipper, so einen kleinen Schlüsselring, so einen kleinen Ring dran, so einen Schlüsselring, damit ich das besser greifen kann. Habe jetzt an allen Taschen so kleine Schlüsselringe. Das war es im Moment an Hilfsmitteln.
Damit du aber so lange wie möglich noch eigenständig und selbstständig bleiben
kannst.
Ja,
das ist dann eine der größten Ängste, dass du diese Eigenständigkeit verlierst.
Mhm.
Was ich jetzt gar nicht mehr kann, ist so eine Käseverpackung aufzumachen.
Wie hat sich euer Leben verändert, Frank?
Komplett.
Also ich meine, genau.
Also es ist nicht mehr so, wie es vorher war.
In vielen verschiedenen Bereichen wahrscheinlich. Ne? Also du kannst wahrscheinlich deinen Hobbys nicht mehr nachgehen. Ich weiß gar nicht, welche das sind oder waren, aber fährst du noch Fahrrad? Und wie?
Nein.
Also nein, wahrscheinlich nicht.
Nein, also ich habe früher unglaublich viel Sport gemacht, bin viel Fahrrad gefahren, war jeden zweiten Tag laufen. Habe Yoga gemacht, habe Krafttraining gemacht, das mache ich alles gar nicht mehr.
Kannst du spazieren gehen?
Nee, eigentlich auch nicht mehr.
Nicht, so kräftemäßig nicht mehr?
Ja, ich gehe sehr langsam und gehe sehr unsicher. Ich kann alleine noch meine Strecken gehen, ich komme auch noch ein bisschen weit weg, aber es ist halt unsicher und langsam vor allen Dingen.
Mhm. Das heißt, du fährst aber Auto?
Ich fahre Auto. Autofahren funktioniert noch problemlos tatsächlich.
Und sag mir bitte, wenn ich blöde Fragen stelle,
ja.
Aber fährst du mit dem Auto einkaufen? Das wird ja auch schwierig im Supermarkt, weil du da Handgriffe nicht machen kannst. Also ich möchte wirklich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal darstellen, wie so ein Alltag aussieht.
Ich gehe ganz normal einkaufen. Ich muss halt zum Beispiel nur den Liter Milch mit 2 Händen am langen Arm aus dem Wagen holen.
Mhm.
Ne, das heißt, ich kriege den nicht mehr so einfach so hochgehoben, sondern sieht schon ein bisschen komisch aus.
Du musst auch so ein bisschen deine Eitelkeit nach hinten stellen und auch Leute fragen, bist auf Hilfe angewiesen, auch öffentlich wahrscheinlich.
Ja, das passiert jetzt. Mhm. Ja, also letztens musste ich dann auch im Getränkemarkt, wollte ich mir halt eine Kiste Bier kaufen und dann stehst du da.
Mhm.
Also entweder du fragst oder es gibt kein Bier. Und dann habe ich dann einfach gefragt.
Ja, bevor es kein Bier gibt.
Kannst du mir den, ja, das ist jetzt, ich bin kein Alkoholiker.
Nein.
aber
das Bier muss sein.
Das Bier, ja, ich wollte jetzt halt die Kiste Bier kaufen.
Ja. Ne?
Oder dann war ich letztens in der Autowerkstatt und dann waren dann so Wachtesessel, wo ich gesagt habe, wenn du dich da reinsetzt, da kommst du nie wieder hoch. Und dann habe ich gefragt, ob da nicht ein Stuhl da wäre, wo ich mich draufsetzen kann. Und dann hat mir jemand einen Stuhl da reingetragen. Dann saß ich auf dem Stuhl. Entdeckst du ja dann auch selber erst an dir, hast du da Scheu, hast du da nicht Scheu. Aber ganz ehrlich, ich habe kein Wunschkonzert mehr.
Mhm. Ja,
das heißt, entweder du fragst.
Oder du kriegst nicht, was du willst oder kannst nicht machen.
Oder du musst jetzt eine Stunde stehen,
um
zu warten. Du hast ja keine Alternativen. Es ist ja nicht so, dass man das nicht will oder dass man, also ich habe ja keine Wahlmöglichkeit.
Mm.
Ne? Aber von außen gesehen würde man sagen, ich führe noch ein einigermaßen normales Leben.
Mm-hmm.
Ich gehe auch noch arbeiten, ich mache auch noch Gartenarbeit. Also das mache ich alles noch, alles, was geht irgendwo. Ich gehe auch noch zum Sport.
Was heißt, was für ein Sport ist das dann?
Ein bisschen Indoor-Cycling, ein bisschen Krafttraining.
Ah ja.
Also das mache ich auch noch.
Mhm.
Da fahre ich auch noch alles selber hin. Aber ich werde alle 25 Sekunden, wenn nicht sogar öfter, mit der Krankheit konfrontiert.
Und sag mal, Frank, wir kennen uns ja jetzt gar nicht so gut. Bist du ein zuversichtlicher Mensch oder sagst du, ich war immer eher schon ein bisschen skeptisch oder hat die Krankheit dich verändert, was so deine Persönlichkeit angeht?
Also ich war früher sehr, sehr optimistisch. Ich hatte jetzt auch einen Lebenslauf, der gar nicht so weit weg ist von den Leuten, die du manchmal interviewst in deinen anderen Podcasts.
Mhm.
Und hab da eigentlich immer lösungsorientiert in die Zukunft geguckt. Für mich war immer wichtig, eine Lösung zu finden. Aber dieses Problem, was wir jetzt haben, ist eigentlich unlösbar. Und das nervt. Weil du kannst es nicht lösen. Es ist halt unabänderlich. Und das hat ja dann mit Zuversicht wenig zu tun, weil du ja weißt, was passiert.
Ich war noch nie in einer Lebenssituation, in der Zuversicht nicht helfen würde und muss dir ehrlich sagen, ich bin zum ersten Mal jetzt mit so einer Situation durch deine Geschichte konfrontiert.
Also es macht auch gar keinen Sinn, ob ich das jetzt mit Zuversicht sehe oder nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch wenig Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich muss ja den Alltag meistern.
Apropos Alltag, wie wirkt sich die Erkrankung auf euer Familienleben aus? Hat sich da was verändert und gehst du mit deiner Frau, die Kinder sind ja aus dem Haus, habe ich eben gesagt, aber gehst du mit deiner Frau manchmal so durch den Alltag und ihr vergesst das manchmal für kurze Momente oder ist das immer präsent und liegt
das
immer
ist
überall?
Permanent.
Immer da,
präsent.
Immer über allem.
Du wirst ja von allem getriggert. Ich werde getriggert, wenn ich jemanden sehe, der die Treppe hochgeht. Einfach so. Ich werde getriggert, wenn jemand sich bückt. Einfach so. Ich werde getriggert, wenn jemand Fahrrad fährt. Also ich finde ja im Alltag überall so Sachen, die ich auch gern tun würde. Meine Frau wird getriggert, wenn sie ältere Paare sieht, die zusammengehen irgendwie. Wenn sie ältere Leute mit Enkelchen sieht. Davon wird sie ja getriggert. Sie hat ja dann ganz anderen Blickwinkel nochmal drauf.
Hm.
Ne? Aber diese Krankheit steht komplett, ja man muss fast sagen, zwischen uns.
Für deine Frau muss das eine unhaltbare Situation sein. Sie ist nicht erkrankt und muss genauso wie du akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und die schaut ja auf eine Zukunft ohne dich.
Wir sind noch nicht mal in der Akzeptanz. Also wir haben es eigentlich noch nicht akzeptiert.
Dass irgendwann ein Ende bevorsteht?
Sagen wir mal so, das Ende ist halt das Ende. Aber bis zum Ende ist ja noch ein weiter Weg. Vor dem Ende kommt halt die Pflege, die Unselbstständigkeit, das sich permanent drum kümmern. Den Umbau im Haus, es wird ja alles auf links gekrempelt.
Mhm.
Das Ende, der Tod, ich habe jetzt keine wirkliche Angst vor dem Tod.
Mhm.
Ich habe Angst vor dem Weg dahin.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und als ich mich erkundigt habe und diese Erkrankung recherchiert habe, hatte ich das Gefühl, das Gegenteil von diesem Satz ist ALS.
Mhm. Ist so.
Das heißt, wenn du irgendwann mal wirklich pflegebedürftig wirst, dann hat Scham auch einfach keinen Platz mehr. Wie schaust du darauf? Also bereitest du dich darauf vor oder sagst du, da kümmere ich mich drum, wenn es soweit ist? Oder sprecht ihr darüber? Also bereitet ihr euch auf die Phasen vor, von denen ihr wisst, dass sie kommen werden?
Du kannst dich ja nicht vorbereiten, weil es ist ja unvorstellbar. Du hast mich ja jetzt gesehen, ich mache dir die Tür auf, ich biete dir was zu essen an, ich zeige dir unser Haus. Das ist ja unvorstellbar, dass wenn du in dem Jahr kommst oder nochmal kommen würdest, dass das da vielleicht nicht mehr geht.
Ja.
Dass ich dann vielleicht im Rollstuhl sitze. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will mir das auch gar nicht vorstellen. Und selbst wenn ich es mir vorstelle, wird mich das im Moment noch zu sehr frusten. Aber es nützt mir auch nichts, wenn ich mir das jetzt vorstelle.
Das stimmt und es würde ja dich einfach nur belasten. Das heißt, du lebst so ein bisschen im Moment und konzentrierst dich auf das, was jetzt geht und nicht geht und denkst gar nicht so richtig voraus.
Naja, es ist so, wir müssen natürlich irgendwie unseren Urlaub planen. Meine Frau ist Lehrerin, wir müssen in den Ferien fahren, wir müssen jetzt was buchen. Wir haben zum Beispiel keine Ahnung was. Überhaupt keinen Plan. Und das belastet natürlich auch irgendwo.
Ja, ihr könnt nicht planen.
Du kannst mit dieser Krankheit eigentlich nichts mehr planen. Du kannst aber auch jetzt den Hausumbau nicht groß planen, weil du gar nicht weißt, was du dann im Endeffekt wirklich brauchst.
Ach so, das heißt, also die Tatsache, dass du irgendwann im Rollstuhl sitzen wirst, ist da.
Ja.
Aber du weißt auch gar nicht, zum Beispiel, klär mich auf, du weißt nicht, wie lange die Phase sein wird. Lohnt es sich, das Haus barrierefrei zu gestalten?
Du weißt zum Beispiel nicht, kommst du lange mit einem manuellen Rollstuhl aus, wo dich einer so ein bisschen schieben kann, brauchst du dann relativ flott den elektrischen Rollstuhl. Du weißt es halt nicht. Fängt schon damit an, dass du sagst, es wird ja viel gesagt, du brauchst eine Haltestange für die Toilette, damit du dich aufrichten kannst. Ich kann dir gar nicht sagen, ob ich die Haltestange benutzen könnte. Deshalb haben wir jetzt noch keine Haltestange.
Das heißt, man geht so dann Step by Step vor. Ihr guckt dann, wenn es soweit ist, was ihr braucht.
Mann, weiß ich nicht. Es gibt ja keine Präzedenzfälle irgendwie. Gibt ja keinen. Ist ja alles individuell. Wir warten einfach. Also ich warte jetzt ab. Aber was sicher ist, dass ich nächstes Jahr den Treppenlift brauche. Da werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen und das irgendwo ab Januar in Angriff nehmen müssen. Weil ich komme jetzt noch die Treppe hoch. Sieht komisch aus. Ich brauche lang. Aber das wird jetzt nicht mehr ewig lange gut gehen.
Habt ihr schöne Momente im Alltag, Frank? Also ich meine, wie?
Kaum. Also es ist so, meine Frau ist auch depressiv. Das heißt, die hat auch eine Depression. Das ist eh schwierig. Und ich kann mich auch selten über was so richtig freuen oder irgendwie über was so richtig lachen. Das sind dann immer mal so 20, 30 Sekunden, wenn du mit Freunden zusammensitzt, dass du denkst, ach guck mal, ist das nett hier, ist das schön hier. Und dann kommt wieder der Wumms nicht normal. Das heißt, diese Freude im Leben, diese Unbeschwertheit, die man vielleicht hat, ist weg.
Die ist weg.
Die ist wirklich weg. Das heißt, dieses ich freue mich auf irgendwas gibt es kaum noch.
Das heißt, ihr könnt euch auch gegenseitig gar nicht so gut helfen so richtig, ne?
Wir können auch nichts mehr zusammen machen. Weil was willst du noch großartig zusammen machen? Wir sind früher ganz viel wandern gewesen, ganz viel spazieren gegangen, waren in der Sauna, waren im Kino. Das fällt nach und nach ja alles weg. Aus den komischsten Sachen. Also Kino musst du auch gucken, ist der Sessel hoch genug, kommst du da wieder raus.
Und das weißt du ja vorher auch nicht. Also
das
könnt ihr gar nicht richtig.
Auch nicht. Letztens waren wir in einem Kino, die hatten dann so wunderschöne Couchsessel, die dann so richtig tief ging. Ich habe mich da reingesessen und habe gedacht, hier kommst du nie wieder raus. War echt schwer, da wieder rauszukommen. Und so bist du dann halt auch in dem Film und denkst, ja, wie kommst du denn hier jetzt wieder raus?
Es ist so schwer. Ich merke richtig, wie schwer das für mich ist, zu akzeptieren, dass es keine Lösung gibt. Und es gibt keine, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das ist, ich bewundere dich, Frank. Ich weiß nicht, wie du damit lebst. Also ich meine, und du hast auch keine Wahl. Also was willst du machen? Ne?
Ich habe mal zu Beginn der Krankheit, habe ich ja auch die ganzen Videos geguckt und dann irgendwann gesagt, nee, hast jetzt genug. Und irgendjemand, habe ich mal gelesen, ja, kann sich jetzt auch aufs Bett setzen, Zwieback essen und warten, bis man tot ist. Das ist die Alternative und die habe ich dann auch nicht gesehen.
Gibt es denn noch Dinge, von denen du sagst, das wollte ich immer schon machen oder was du noch machen kannst oder
nee, tatsächlich
die du machst?
Nicht.
Doch eins, du bist in einem Podcast.
Ja, ich bin jetzt in einem Podcast und das habe ich mir jetzt vorher nicht vorgenommen.
Ja, nein.
Das sagst du jetzt nur einmal in den Podcast. Ich habe auch viel von der Welt gesehen, mehr als ich mir jemals erträumt habe, als ich Kind war. Also so ferne Reisen oder Reisen, das war für mich als Kind war völlig utopisch, gab es nicht. Und ich habe jetzt viel gesehen und ich muss jetzt nicht mehr sagen, du musst noch dahin. Habe ich tatsächlich nicht.
Beschäftigst du dich mit dem Tod?
Ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe. Wenn ich sage, ich will nicht mehr, ist es relativ easy, den begleiteten Selbstmord zu machen.
Das geht in Deutschland?
Das geht in Deutschland. Mhm. Meine Frau ist auch in so einer Selbsthilfegruppe für ALS-Angehörige. Und da hatte letztens jemand den begleiteten Selbstmord. Und ja, Freitag, 13 Uhr war das Datum.
Also das kann man wirklich selber wählen? Oh Gott.
Das war hart. Ich kannte den Mann nicht, ich kannte die Frau nicht, ich kannte keinen. Und das war wirklich hart. Mhm. Also das kannst du dir kaum vorstellen. Es war wirklich völlig surreal. Und das heißt, Freitag, 13 Uhr ist dein Tod. Das ist schon hammerhart.
Oh, ist unglaublich hart. Und ja, dass diese Grausamkeit, diese Erkrankung, ne?
Na gut, irgendwann denkst du dir vielleicht, das ist es jetzt. Ne? Weil ich kann mir im Moment nicht vorstellen, da zu liegen und nichts machen zu können. Also ist mir völlig, völlig weg von der Vorstellungskraft.
Ist das so, wenn du diese Erkrankung hast, dass du jederzeit den Zeitpunkt wählen kannst? Es gibt da wahrscheinlich rechtliche Auflagen und so, ne? Also du kannst... Ich meine, es ist ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen eine groteske Erleichterung zu wissen, dass du nicht bis zur letzten Minute aushalten musst, sondern dass du...
Also ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil wieso soll ich mich damit beschäftigen? Mhm. Jetzt? Aber ich würde mal vermuten, wenn du das wirklich willst, würdest du das auch hinkriegen, legal. Mhm. Und wenn es nicht geht, gehst du über die Grenze. In Belgien geht es auf jeden Fall.
Hast du dir Gedanken gemacht um lebensverlängernde Maßnahmen?
Ich weiß, dass es das gibt. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt noch weg.
Bist du in der Selbsthilfegruppe auch? Also gehst du da auch hin?
Nee. Das ist die Selbsthilfegruppe für Angehörige. Gibt jetzt auch eine Selbsthilfegruppe für Betroffene. Beim ersten Treffen war ich nicht dabei. Ob ich da jetzt zum zweiten Treffen hingehe, das ist genau in der Woche, weiß ich nicht. Weil, das war auch in der anderen Selbsthilfegruppe, die anderen haben halt einen schnellen Verlauf. Und dann kriegst du das natürlich auch nochmal 1:1 mit einem gewissen Wumms nochmal mit. Und ich weiß es tatsächlich noch nicht, ob ich das jetzt eine gute Idee finde oder nicht.
Mhm. Frank, im Grunde lebst du mit einem Ablaufdatum. Du kennst das Datum nicht. Vielleicht kannst du es irgendwann selber wählen. Aber wenn ich das so sagen darf, du weißt genau, dass du nicht die natürliche Lebenszeit vor dir noch hast, wie andere in deinem Alter. Gibt es etwas, was du jetzt Menschen, die noch ihre vielleicht natürliche Lebenszeit vor sich haben, gibt es etwas, was du mit dieser Erfahrung denen sagen würdest oder nahelegen würdest?
Also den Rat, wenn du sagst, gibt Leuten einen Rat, heißt es, schieb nichts auf.
Mhm.
Ne, sondern wenn du was machen willst, mach es. Ne, kümmere dich nicht darum, was morgen passiert oder ob du übermorgen noch bessere Möglichkeiten hast, sondern wenn du was machen willst, mach es einfach.
Mhm.
Es ergibt keinen Sinn, Sachen aufzuschieben, sondern du siehst ja, wie schnell es gehen kann. Es macht einmal Knall. Und dann hast du, selbst wenn du es körperlich noch kannst, vielleicht gar keine Freude daran, solche Sachen zu machen. Und der andere Rat ist, nimm nicht alles so ernst. Es gibt ja Leute, die regen sich über jeden Mist auf. Das ist völlig überflüssig. Also die Kraft kann man sich wirklich, wirklich sparen.
Mhm.
Ne, also du kriegst schon durch die Krankheit eine völlig andere Sichtweise auf das Leben, über Dinge, die man sich sonst aufgeregt hat, die man sich zu Herzen genommen hat. Ich will nicht sagen, mir ist alles egal, aber so richtig in Wallung, dass ich mich über irgendwas aufrege, passiert gar nicht mehr.
Ja, das glaube ich.
Also nur, wenn ich irgendwie eine Verpackung nicht aufkriege, dann nervt das schon.
Ja.
Ne? Aber nicht so, dass ich dann furchtbar, furchtbar darüber genervt bin über Stunden oder so.
Aber es relativieren sich halt es Dinge.
Total.
Ne? Also Wichtigkeiten einfach.
Total.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Frank, ich würde sehr, sehr gerne dich nochmal besuchen kommen. Und würde dich gerne begleiten im Laufe der nächsten Jahre und schauen, wie es dir geht. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch heute, Frank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir gehen nämlich gleich essen. Und darauf freue ich mich. Und darf ich denn wiederkommen?
Du darfst gerne wiederkommen. Du kannst jederzeit wiederkommen. Du darfst auch in 2 Wochen wiederkommen.
Es gibt auch noch so ein paar Themen, die wir heute angerissen haben, die ich gerne vertiefen würde das nächste Mal. Und ich freue mich drauf, dich das nächste Mal zu sehen. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Und danke dir ganz herzlich für heute,
gerne.
Frank. Dankeschön. Ja. Mach's gut.
Ja,
tschüss. Ciao.
Ciao.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Das war ein sehr trauriges Gespräch. Aber das ist Franks tägliche Realität. Wir haben gerade erlebt, wie er jeden Tag lebt. Was ihm durch den Kopf geht, welche Sorgen, Ängste, Frustrationen und Alltagsschwierigkeiten er hat. Auch, dass er keine Zuversicht spürt und kaum mehr Freude an Dingen im Leben hat, ist irgendwie nachvollziehbar. Wenn man bedenkt, dass er mit der Diagnose aus dem vollen Lauf und aus dem prallen Leben heraus plötzlich seinen körperlichen Verfall und den Tod vor Augen hat. Aber wir sind, wie gesagt, nach unserer Aufnahme gemeinsam Pizza essen gegangen, Frank, seine Frau und ich. Und das war ein sehr schöner Abend, bei dem von ALS bis unbeschwert und witzig alles dabei war. Darum weiß ich zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als ihr über Frank, denn bei aller Ernsthaftigkeit, die seine Krankheit mit sich bringt, will er seinen Spaß in manchen Momenten schon auch nicht missen. Ihr werdet es in den nächsten Folgen selbst hören. Es ist seit dieser Aufnahme nämlich schon wieder sehr viel bei ihm passiert. Frank ist ja auch ständig mit neuen Herausforderungen im Alltag konfrontiert und manche davon sind wahrlich kurios. Danke, dass ihr heute dabei wart und uns zugehört habt. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit Frank weitergeht und wenn ihr, so wie ich, auf die Krankheit ALS aufmerksam machen wollt, folgt meinem Podcast, teilt diese Episode mit anderen oder schenkt ihr auf Instagram ein Gefällt mir. Mein Account dort heißt Schwer zu sagen mit Kaete. Wenn ihr Gedanken zu dieser Episode habt, schreibt sie unten in das Kommentarfeld, dort, wo ihr den Podcast hört. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Ich schaue gerade aus dem Fenster und sehe eine Menge Grau, darum schicke ich euch jetzt mal Sonne ins Herz und viele liebe Grüße. Habt einen schönen Tag oder schlaft schön. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis ganz bald, eure Käthe.